Die Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Daniela Sam. Daniela ist Steuerberaterin bei der 8P Steuerberatungskanzlei in Siegen. Daniela, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Daniel. Ich freue mich sehr.
Wir haben uns heute das Thema vorgenommen, einfach mal machen, aber starten wir doch mal bei dir als Person. Wie bist du denn in die Steuerberaterbranche gerutscht?
Sehr gerne. Unterbrich mich, wenn ich zu weit aushole, weil mein Weg in die Steuerberatung war nicht der direkteste. Ich bin eine klassische Quereinsteigerin. Ich komme eigentlich aus der Industrie. Genau den Weg somit andersrum. Ich habe nach dem Abitur nicht gewusst, was ich machen soll und erst mal klassisch Industriekauffrau gelernt und muss heute sagen, das war der beste Schritt, den ich tun konnte, mir ein Fundament in der Ausbildung in einem Industriebetrieb zu suchen. Ich, wie du erwähnt hast, bin im Siegerland und eine Brauerei in der Nähe habe ich meine Ausbildung machen dürfen und sogar am Braukessel gestanden. Das hat mir ja eigentlich den Grundstein für meinen weiteren Werdegang gelegt, da ich somit die Industrieprozesse von der Pike auf kennenlernen durfte. Ich hatte wirklich eine ganz, ganz tolle Ausbildung. Habe da dann noch ein Studium dran gehangen und eigentlich mein Herz an den Vertrieb international verloren. Da war meine erste Berührung auch mit der Umsatzsteuer. Es war eine Stelle, die wollte keiner machen. Die Umsatzsteuer natürlich noch mit Biersteuer dabei und allem. Und irgendwie hat mich das Gebiet aber fasziniert. Und als es dann soweit kam, dass der Vertrieb international nicht weiter, ja, in der Größe zumindest fortgeführt werden sollte und ich ins Inland kam, ich war vorher gewöhnt, Controlling, Buchhaltung, alles miteinander zu machen. Und auf einmal im Inland hat man halt aufgrund der Menge nur Vertrieb gehabt. Da hatte ich mir doch überlegt, hey, ist es das, was ich so immer tun möchte? Und dann hat in meinem letzten Studienjahr, ich durfte nebenher studieren über die Brauerei, ein Wirtschaftsprüfer zu mir gesagt, was hältst du denn von Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung? Habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, mach ich mal. Und so bin ich tatsächlich in den Bereich reingekommen. Habe eigentlich den Fokus auf dem Prüfungswesen gehabt, war zunächst in einer mittelständischen Kanzlei in Dillenburg tätig, in Hessen, war näher dran und die Idee des Steuerberaters war erstens, weil mich jemand geärgert hat und hat gesagt, ich werde niemals das Steuergesetz beherrschen und zweitens, ich wollte es verstehen. Ich habe wirklich, mein erster Ordner war noch Einkommensteuer mit 2S, so viel Ahnung hatte ich von der ganzen Geschichte. Und ich habe gesagt, nee, ich will es jetzt einmal verstehen, wo das alles so herkommt. Ja, und habe dann sogar mein Herz an die Steuerberatung verloren. Und irgendwann war dann nur der Gedanke, ja, ich wollte wieder in meine Dat-Wat-Net-Region hinein. Und bin dann auch, ich bin gebürtige Siegerländerin, bei 8P gelandet. Und habe denen tatsächlich eine Initiativbewerbung geschrieben mit, hey, ich kann Umsatzsteuer, ich kann Prozesse, braucht ihr so jemanden? Und die haben gesagt, ja, aber die wussten, glaube ich, auch noch nicht, was sie sich damit ins Haus geholt haben.
Okay, ich greife da nochmal nach. Also persönlich habe ich auch eine Ausbildung gemacht und muss sagen, ja, das kostet einem vielleicht 2-3 Jahre, aber ich habe das auch nie bereut, weil ich nach dem Studium eigentlich schon direkt arbeiten konnte, weil man hat einmal das Arbeiten gelernt. Das fand ich jetzt war schon ein großer Vorteil. Also für mich persönlich, man braucht das nicht unbedingt, aber ich habe das persönlich immer als Vorteil gesehen. Aber du hast ja einen sehr seltenen Weg genommen aus der Industrie in die Steuerberatung. Das kommt ja nicht ganz so oft vor.
Ich hatte das Glück, schon frühzeitig mit Bekannten zu tun zu haben, die sich im Startup-Bereich etabliert haben. Wir haben, auch wenn man es nicht glaubt, aber in Siegen eine kleine Startup-Branche. Oftmals wird Siegen so ein bisschen als hinterwäldlerisch beschrieben, aber das sind sie keineswegs, wenn man genau hinguckt, wie es überall ist. Und ich merkte, dass sich Bekannte mit den Themen so auseinandersetzen, mit Buchhaltung und gerade eben, da sind wir wieder bei der Umsatzsteuer, sie zieht sich in einem durch. Und ich habe irgendwo gedacht, hey, ich möchte gerne den Leuten helfen und ich habe keine Affinität zur Krankenschwester, zum Arzt, sonst was, das ist nicht meins, aber wenn ich mit meinem Zahlenverständnis und dem Prozessverständnis, was ich jetzt auch primär einsetze, Leuten helfen kann, dann brauche ich nur noch die richtige Stelle dafür und somit bin ich da gelandet.
Das heißt aber auch für uns, wir haben ja immer dieses große Fachkräfteproblem, das heißt, wir könnten auch eigentlich mal ein bisschen mehr Werbung machen Richtung Industrie, dass die Menschen dort auch vielleicht nach der Ausbildung zu uns wechseln.
Absolut. Ich kenne genau diese Thematiken auch. Wir haben sie auch bei uns in der Kanzlei. Wir sind 150 Mann stark. Ich würde behaupten, einer der Platzsicher hier in Siegen. Aber trotzdem, man kann in heutigen Zeit nie zu viel Personal haben. Es ist aber so, ich habe auch das Problem, wenn ich eine Bewerbung von außen angucke, sage ich oft, es kommt mir gar nicht drauf an, was die Person da an der Stelle gelernt hat. Es ist wichtig, was möchte sie lernen?
Spannend, du sagst, ihr seid 150 People in der Kanzlei oder in den Kanzleien. Ihr habt mehrere Niederlassungen, richtig?
Korrekt. Wir sind jetzt vor kurzem erst zusammengezogen, auch was richtig Spannendes. Wir hatten davor mittlerweile, weil wir dankenswerterweise viel Zulauf fanden, haben wir, ich lass mich nicht lügen, 4 Niederlassungen gehabt und haben aber in der Mitte von Siegen im Herzen komplett neu gebaut und haben dort dann 3 Niederlassungen zusammengezogen. Es gibt noch eine, die existiert, die macht speziell, hatte früher speziell in dem Bereich Lohn gemacht, muss ich sagen. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil auch die Lohnleute haben wir jetzt im Hause. Wir haben das Glück, mit 150 Mann können wir uns spezialisieren, was mir mit meiner Umsatzsteuer auch zugute kam. Und ich bin auch absoluter Fan davon. Ich glaube, man kann heutzutage nicht mehr der Generalist sein und alles beherrschen. Da haben wir einzelne Abteilungen. Ja, aber jetzt haben sich diese Abteilungen, die einzelnen Niederlassungen, erstmal an einem Ort wiedergefunden. Und das war sehr, sehr spannend.
Angela, aus eigener Erfahrung mitberichten. Wir haben auch schon viele Fusionen gemacht, haben auch mehrere Standorte zusammengelegt. Und das ist für die Mitarbeiter ist das ein riesen, ich sag mal, Umbruch in der Arbeitskultur, in den Arbeitsstilen. Ja. Man lernt neue Menschen kennen. Das ist nicht einfach.
Kann ich nur unterschreiben. Also die einen freuen sich, gehen durch die Flure, nutzen die Gelegenheit, jetzt auf die Menschen wieder zuzugehen. Ich bin auch jemand, ich mag Digitalisierung, vertreibe ich auch in der Kanzlei. Ich bin Fan von den ganzen technischen Neuerungen, die wir haben und probiere aus. Aber es ersetzt mir immer noch nicht den menschlichen Kontakt. Und manche Dinge sind halt einfach schöner zu klären, wenn man sich sieht, sich ansieht. Trotzdem, es gibt eine neue Herausforderung und es stellt auch die Prozesse neu in Frage, die man hat in der Kanzlei.
Stimmt, wir haben uns ja vorab ein bisschen abgestimmt, haben auch das Thema Kommunikation, Kommunikationsprobleme. Ich kann mir vorstellen, das ist auch bei der Größe, ihr habt nicht ganz einfach und ja, dann habt ihr noch mehrere Standorte. Das macht es ja nochmal ein bisschen schwieriger. Wie löst ihr das denn?
Wir sind dran, es zu lösen, aber ich glaube, bei Prozessgestaltung kommt man nie an ein Ende. Wir haben aber auch den Umzug genutzt, um uns selber zu hinterfragen. Ich persönlich bin primär in der Beratung, mittlerweile Prozessberatung, auch bei Mandanten unterwegs. Eben die Umsatzsteuer lädt dazu ein, die prädestinierte Prozesssteuer. Deshalb mag ich sie auch so. Und irgendwann kam aber, hey Daniela, was du für andere machst, kannst du dir das mal bei uns selber angucken? Weil wir kennen es, oftmals hat der Schuster die schlechtesten Schuhe. Und genauso fing es bei uns auch an, vor allem jetzt, wo wir zusammengewachsen sind. Jede Niederlassung hat für sich selber eigene Konzepte etabliert. Die einen, um nur ein Beispiel zu nennen, waren schon soweit, Berichtsdurchsichten voll digital zu machen. Bei den anderen, die wussten gar nicht, wo sie die ablegen sollten. Und dann haben wir den Umzug eben auch genutzt, um uns diesen Themen verstärkt zu widmen, dass wir erstmal Prozessaufnahmen machen und schauen, wie arbeiten wir denn? Was können wir nutzen aus den verschiedenen Bereichen? Und sind derzeit in der Zusammenführung. Wir haben uns aber entschieden, wir machen nicht alles auf einmal. Das heißt, wir greifen nicht direkt Lohn, FIBU, Jahresabschluss, Steuererklärungen, Anwälte an, sondern wir machen es sukzessiv. Weil wir mussten auch die Leute erstmal mit diesen Gedanken abholen. Nicht jeder hat automatisch ein Prozessverständnis.
Okay, ich muss nochmal nachfragen. Seid ihr denn rein organisch gewachsen in der Anfangszeit? Also einfach immer ein paar Mitarbeiter mehr und dann irgendwann einen neuen Standort dazugenommen? Oder habt ihr auch Standorte dazu gekauft, die vielleicht komplett andere Arbeitsziele hatten?
Soweit ich es weiß, ich bin jetzt seit über 5 Jahren dabei, hat sich zumindest alles aus dem Kern einer Kanzlei hinauskristallisiert. Also wir haben auch in unserer Partnerriege sehr viele, die von Anfang an dabei waren. Wir haben zwar diverse Umbenennungen genossen. Ein Grund übrigens dafür, warum ich am Anfang gar nicht gemerkt habe, dass meine eigene Cousine im gleichen Unternehmen arbeitet, weil ich einen anderen Namen abgespeichert habe. Wir haben es relativ schnell rausbekommen. Aber es hat sich schon zusammen formiert dadurch, dass wir halt wirklich aus uns rausgewachsen sind, auch viel der Ausbildung gewidmet haben. Es kamen immer mal kleinere Parts hinzu, kleinere Kanzleien im Umfeld, aber der Hauptpart ist aus sich raus entwickelt worden.
Okay, spannend, aber das dann auch über viele Jahre hinweg, ne? Also es ist jetzt
korrekt.
Okay.
Kann gut sein, kann mich aber auch manchmal in meiner Tätigkeit jetzt vor Herausforderungen stellen. Das merkt man in den Prozessen noch.
Ja, okay, also dass man die Prozesse vereinheitlichen muss.
Genau. Und vieles ist dann doch tiefer sitzend, als man denkt.
Ja, das ist wahr. Also wir haben bei uns, also es fängt bei der Farbe der Ordner an, ob die gelb oder grün sind, ob SKR 03 oder 04.
Genau das.
Okay, jetzt muss man ja irgendwie ein bisschen kommunizieren mit den anderen Mitarbeitern. Wie schafft ihr das denn, dass nachher alle zufrieden mit den Lösungen sind, also dass man alle mit an Bord holt? Wie macht man das denn am besten?
Ich glaube, als erstes muss man dort ansetzen und verstehen, dass man niemals alle abholen kann. Wir als Steuerberater, unsere Branche neigt ja zu 110%. Ich weiß, 110% gibt es nicht, aber es wird uns ja oft nachgesagt. Und genauso ist es. Wir sind gewöhnt, ein perfektes Zahlenwerk zu liefern, alles vom Grund auf zu durchdenken. Aber gerade in dem, wo es menschelt, können wir nicht alles voraussehen. Auch ich habe viel lernen dürfen in dem Prozess und ich muss sagen, ich mache mittlerweile zu nahezu 50% interne Kanzleientwicklung und bin als eine Art Stabsstelle geworden in den Punkten, wo bei mir die Kanzleileitung plus die Mitarbeiter zusammenkommen, um eben auch die Sprachen, die Kommunikation untereinander etwas zu steuern und die Probleme aufzunehmen und auch zu vermitteln. Und auch ich habe letztes Jahr gelernt, hey, ich glaube, es geht nicht immer nur um Fachwissen, es geht vor allem auch um Coaching-Maßnahmen, die dann dazu führen, dass man die Kommunikationsweisen der verschiedenen Menschen untereinander und warum sie so reagieren, weil der eine eben auch eine gewisse Angst vielleicht dabei hat, weil man selber einen Wissensvorsprung hat, aufzunehmen. Also das ist definitiv ein ständiger Prozess, wo auch ich mich schon sehr mit weiterentwickeln durfte und auch lernen durfte. Gerade anfangs, ehrgeizige junge Frau wollte mit dem Kopf durch die Wand, das funktioniert dann nicht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also wir haben ein bisschen Erfahrung gemacht, wir haben auch ganz kleine Standorte gehabt, ich sage mal so 4-5 Leute, die sind sehr familiär. Und als wir die dann zu größeren Standorten zusammengelegt haben, haben wir gemerkt, die Mitarbeiter sind auch einfach unzufrieden. Da haben wir das eigentlich verrückt, weil jetzt bist du in der großen Einheit, eigentlich ist ja alles besser, aber das war für die Mitarbeiter nicht so. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen?
Absolut. Ich stehe hier jetzt gerade in einem wirklich wunderschönen Neubau. Also ja, natürlich, es gibt überall mal Ecken und Kanten, aber die machen sie auch erst interessant. Es war aber trotzdem so, es waren am Anfang Leute partout dagegen, weil allein der Arbeitsweg ein anderer ist, weil die Küche an einer anderen Stelle ist. Ich habe mittlerweile gelernt, das ist die Angst auch vor der Veränderung. Es wird auf einmal anders und das bei manchen Leuten wie bei mir erzeugt es Begeisterung. Ich bin jemand, der eher erstmal das Positive sieht und wie toll, da entwickelt sich was. Andere fühlten sich aber nicht mal abgeholt mit dem Thema, dass sie gerne noch eine Verabschiedung von dem Altbau gehabt hätten, dass man das nicht genug gewürdigt hat, die halt noch sehr in ihrer Tradition feststeckten und für die das alles, obwohl der Bau hat 11 Jahre gedauert, aber für die ging das zu schnell.
Ja, die waren einfach zufrieden. Ne? Also wir haben auch schon so Themen, mein alter Parkplatz war aber 10 Meter näher oder so. Also
genau,
die Kleinigkeiten manchmal.
Die Parkplatzsache war hier auch ein riesiges Thema. Und dann, da muss ich sagen, haben unsere Partner wirklich eine ganz, ganz tolle Lösung gefunden. Man muss sagen, wir sind im Herzen von Siegen. Parkplätze sind hier jetzt auch nicht voll geschaffen worden für uns. Aber wir haben ein tolles Konzept, wo, denke ich, jeder sich auch mit abgeholt fühlen kann. Aber allein die Panik davor, dass der Parkplatz nicht bekannt ist, hat bei einigen so eine Angst ausgelöst, dass die vorher gehen wollten.
Ja, das kenne ich auch. Ich habe einen Seniorpartner, der sagt da immer ganz klug, du hast eigentlich zwei Optionen. Entweder gehst du ein bisschen ins Umland, also ländlich, da hast du genug Parkplätze für alle, oder du gehst in die Innenstadt, da hast du halt die ganzen tollen Restaurants, Geschäfte und so weiter, da hast du halt keine Parkplätze. Aber das ist eine Schwierigkeit.
Absolut. Und auch Leute, die über den Altbau vorher gemeckert haben, weil es war zu warm im Sommer, zu kalt im Winter, so die typischen Geschichten. Jetzt haben wir eine Klimaanlage und trotzdem passt es nicht. Jetzt ist die Klimaanlage halt falsch. Okay. Gut, also aber das sind die Herausforderungen, genau, da darf man sich einfach nicht anstecken lassen. Und mittlerweile verstehe ich es auch, weil ich mich mit so Typen ein bisschen auseinandergesetzt habe, wie die halt, dass sie einfach eine andere Sicht der Welt haben auf diese Themen und das eben eher eine Beängstigung auslöst, dass sich jetzt etwas ändert und es gar nicht die Sache an sich ist. Das könnte jetzt hier das tollste Schloss sein. Es wäre trotzdem falsch, weil es ist anders.
Okay, also wir können mal so Zwischenfazit festhalten. Wir haben alle dieselben Probleme in der Steuerberatung. Korrekt.
Ich glaube, keiner erzählt mir was Neues dabei. Ja.
Nutzt ihr denn auch irgendwie Tools oder Tests für die Mitarbeiter, um die Persönlichkeiten ein bisschen zu sensibilisieren und auch vielleicht herauszufiltern? Was gibt es überhaupt für verschiedene Persönlichkeiten?
Das eher auf individueller Basis. Also ich weiß, dass die Partner sich damit beschäftigen, ich auch. Auch einige meiner Kollegen kenne ich, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Und da ist auch unsere Partnerriege offen, zu entsprechende Entwicklungen zu unterstützen. Ich meine, mittlerweile, es gibt Studien darüber in einem Gespräch, mit 93% ist eher die Kommunikation und 7% das Fachliche dahinter. Also ich glaube, da können wir noch vieles rausholen. Ich glaube, für manche ist aber der Weg dahin noch schwer, weil die Themen noch etwas verschrien sind, sich mit Kommunikation, mit sich selber auseinanderzusetzen oder auch einfach mit Mindset zu akzeptieren, dass ich verstehen möchte, wie der andere tickt und es nicht so ist, dass ich mich ihm jetzt anpassen muss, sondern einfach, dass ich einen Vorteil davon habe, wenn ich weiß, wie er vielleicht die Dinge auffasst, dass ich so meine Botschaft, die ich ihm gerne übermitteln möchte, ihm auch entsprechend in seiner Sprache übergeben kann, weil Kommunikationsprobleme sind, finde ich zumindest, der meiste Problemauslöser, gerade auch wenn es um die geschriebene Sprache geht. Das sind wir wieder beim Anfang mit dem persönlichen Wort. Wie oft hat man es schon erlebt, eine E-Mail fasst man völlig anders auf, als nachher der Anruf kommt oder man vor der Person steht und die sagt, ich wollte doch nur das und das sagen, man hat aber was völlig anderes verstanden.
Ja, das ist so. Ich würde nur auf das Büro zurückgehen. Ich bin einfach mal interessiert. Wir diskutieren nämlich auch immer, ob man so ein ganz normales Büro macht. Ich sag mal so Käfighaltung. Also jetzt hört sich negativ an, aber so Zweier- und Dreier-Büros, wo du sagst, jeder hat so sein eigenes Reich. Und das wollen die meisten Mitarbeiter ja auch. Oder seid ihr auch schon ein bisschen in der Richtung zu sagen, nee, wir machen so ein ganz modernes, raumoffenes Konzept mit verschiedenen Bereichen, Räumen, flexiblen Arbeitsplätzen. Wofür habt ihr euch da entschieden?
Es stand tatsächlich alles zur Debatte. Wir haben uns gegen ein offenes Konzept entschieden. Ich kenne es von einem früheren Mandanten. Da war es wirklich, man ging morgens rein, hat sich den Rollcontainer geholt und guckte, wo man Platz fand. Man wollte den Leuten doch noch ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal ein Zuhause geben. Einen Platz, wo sie sich einrichten können, wo sie wissen, da sind meine Sachen immer beieinander. Es war schon eine Riesenherausforderung. Wir haben hier nur einen, ich nenne es mal, ja, kleinen Schrank für maximal 7, 8, 9 Ordner. Wenn man nicht noch andere Sachen unterbringen will, wenn man alles reinpackt, schafft man vielleicht 16, wenn ich jetzt gerade da hingucke. Aber das war schon enorm von einer riesen Schrankwand, die in den früheren Büros war. Plus ich habe jetzt eine kleine Schublade, keinen Rollcontainer mehr. Auch das gab Herausforderungen. Man hat sich aber trotzdem entschieden, man möchte ein Standortprinzip haben. Man möchte auch jedem Mitarbeiter, sofern es geht, einen Arbeitsplatz bieten. Das heißt, man hatte natürlich zur Diskussion, ob jetzt Leute, der eine kommt montags und mittwochs, der nächste kommt dienstags und donnerstags, ob es Sinn macht, die zu kombinieren an den Stellen. Aber doch hat man die Freiheiten geschaffen. Was wir haben, ist, ich jetzt zum Beispiel als Berufsträger, die Berufsträger haben Einzelbüros. Wir können aber auch, und wir haben größere Büros, wo mindestens 3 Leute sitzen, insbesondere einen Ausbildungsplatz, weil gerade auch wenn neue Mitarbeiter anfangen, es macht einfach Sinn, wenn es da einen Ansprechpartner gibt. Bei den Auszubildenden braucht es eine direkte Betreuung. Und auf der anderen Seite, wir mussten mittlerweile noch mehr erweitern, als wir dachten. Wir haben nicht nur neu gebaut, sondern auch noch einen Altbau, der nebenan stand, erschlossen. Da haben wir auch, fast könnte man es Großraumbüros nennen, aber Arbeitsplätze für 5, 6, 7 Leute miteinander. Trotzdem war es auch da eine Herausforderung. Jemand, der viel telefoniert, jemand, der wenig telefoniert, wie man die Leute kombiniert.
Spannend, ich merke überall die gleichen Herausforderungen. Ich würde mal auf die Mandantenseite gehen. Wie war das denn für eure Mandanten, als ihr das zusammengezogen habt? Weil der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt auch einen weiteren Weg haben.
Sie haben es schon lange mitbekommen. Also wie eben kurz erwähnt, der Bau dauerte etwas länger. Das hatte jetzt nichts unbedingt mit uns zu tun. Es hatte einfach auch mit Corona-Verzögerungen und sogar einem Bombenfund zu tun. Und deshalb wussten die Mandanten das. Für die war es auf einmal plötzlich, ach, es ist jetzt doch soweit. Weil in jedem Gespräch wurde immer gefragt, ja, wann zieht ihr denn jetzt um? Wir konnten die Frage nicht mehr hören. Ungefähr, ja, wann kommt denn das Baby? Ja, irgendwann wird es da sein. Und mittlerweile, sie gewöhnen sich dran. Auch da ist es noch so, auch hier die Parkplatzsituation natürlich eine andere. Viele finden es toll, fußläufig vorbeikommen zu können. Andere sind noch ein bisschen verunsichert, wie es denn jetzt wirkt. Und auch von den Mitarbeitern wissen nicht alle, damit umzugehen. Wenn man jetzt eben hier einen Neubau hingestellt hat, wie verkaufe ich das denn bei den Mandanten?
Ist ja auch mal das Thema hochgekommen, das wird ja alles mit unserem Geld bezahlt oder war das so gar kein Thema bei den Mandanten?
Absolut. Ich glaube aber, da war es sogar eher die Angst der Mitarbeiter. Zum Beispiel jetzt gerade sind wir durch unsere Prozessanalysen dabei, auch unsere diverse Vielfalt an Möglichkeiten, die wir den Mandanten gerne bieten, aber etwas mehr zusammenzuziehen und auch die Mandanten abzuholen. Wir sind DATEV-Kanzlei. Die DATEV wird sich in den kommenden Jahren sehr verändern und wir sehen uns auch in der Verantwortung, die Mandanten darauf vorzubereiten, auch auf das digitalere Arbeiten, weil wir wissen zwar alle, wie es ist, irgendwann auf einmal, ach, die E-Rechnung wird jetzt Pflicht, oh Mensch, da müssen wir ja was tun, ne? Und bei diesen Punkten fangen wir jetzt eben auch an anzusetzen, die Mandanten darauf vorzubereiten. Das hat aber auch und teilweise mit Kostensteigerungen zu tun. Und das war natürlich der Aspekt, ja, jetzt habt ihr da einen Bau hingestellt und manche kommen dann wirklich, ja, und jetzt auf einmal wird die Rechnung teurer. Aber dass das gar nichts miteinander zu tun hat, kriegt man, finde ich, auch dann gut vermittelt, wenn man sagt, hey, du hast doch selber erst einen Neubau dann und dann gemacht und denk doch mal wirklich darüber nach, ob jetzt da eine Kausalität gegeben ist. Also auch da wieder, das persönliche Gespräch kann viel helfen. Und die Mitarbeiter haben manchmal, glaube ich, sogar mehr Angst davor, dass sowas aufkommen könnte, als tatsächlich der Fall ist. Wie dem klassischen Senffleck, den man am T-Shirt hat. Man denkt, jeder guckt hin, aber es tut in der Besprechung vielleicht einer von 10.
Ja, also wir haben auch ein bisschen die Erfahrung gemacht bei uns, dass es manchmal leichter ist, die Mandanten abzuholen. Klar, du hast immer einen, der sagt, es ist mir zu teuer, ich gehe, gut, das kommt vor, dafür haben wir wahrscheinlich 3 neue, die anfangen wollen, das ist eigentlich gar kein großes Thema. Es ist manchmal auch fast schon schwieriger, die Mitarbeiter mitzunehmen bei solchen Themen.
Ja, absolut korrekt. Ich finde auch, das fehlt bei uns in der Ausbildung eklatant. Ich habe den riesen Vorteil, ich komme aus der Industrie, ich habe Bier in Kanada verkauft, ich war im Vertriebsbereich. Ich sage immer noch, ich kann heutzutage auf Englisch ein Bier am allerbesten verkaufen, als sonstige Gespräche führen. Nein, aber es ist ein wichtiger Punkt, weil der Vertriebsaspekt fehlt. Es fehlt auch die Soft Skills. Also ich finde, das ist wirklich eine Tatsache. Wir haben oft super Performer, die eine perfekte Prüfung ablegen, die im theoretischen Wissen unglaublich stark sind, es aber nicht verkauft bekommen.
Ja, jetzt sag ich mal, jetzt bist du daher sehr, sehr selbstkritisch. Ich sag mal, typisch Steuerberater-like. Ne? Also man will immer keine Fehler machen und immer 120% geben. Aber jetzt sag ich mal, ihr seid ja wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Ja. Das heißt, ihr habt ja da unglaublich viel richtig gemacht. Das heißt, irgendwo müsst ihr ja schon eine gute Vertriebsstrategie haben. Was ist denn so euer Erfolg, dass ihr das auch schafft, dieses Wachstum?
Ich glaube trotzdem die Nähe zum Menschen. Das ist auch nach wie vor, wir haben auch schon versucht, in Corona-Zeiten es über digitale Mandatsannahmestrategien über das Siegerland hinaus zu machen. Hat auch funktioniert, aber letztendlich zeigt die Erfahrung, dass man doch auch als Steuerberater, gerade wenn es ernst wird, möchte man jemanden haben oder als Mandant, muss ich sagen, dem man in die Augen gucken kann, mit dem man mal am Tisch sitzen kann. Ich glaube, es gibt Konzepte, die funktionieren komplett digital. Aber gerade wenn es um große Unternehmen geht, um Nachfolgestrukturen geht, möchte man ab und an doch gerne den anderen auch mal sehen. Und zwar persönlich, den man da kennt. Und wir haben halt im Siegerland eine Präsenz dafür gehabt und die halt auch stets versucht zu zeigen oder halt über Kontakte. Viel geht auch über Kontakte, viel geht über Empfehlungen. Und klar, wir kennen, denke ich, beide den aktuellen Markt. Es ist ja eher schwierig, gerade jemanden zu finden als Mandant. Wir haben uns einen eigenen Prozess dafür gebaut, dass der Mandant direkt gewisse Fragen gestellt bekommt. Also wenn er eine Anfrage an uns stellt, zum Beispiel im Bereich Buchhaltung, dass direkt auch gefragt wird, hey, machst du E-Commerce oder hast du ein klassisches Vertriebsgeschäft? In welchen Bereichen bist du unterwegs? Weil es kommt ja als nächstes die Frage, wie viel kostet ihr? Und wir können anhand dieser Kriterien erstens auswählen, haben wir Kapazitäten? Und zweitens, was können wir dir anbieten?
Heißt, man sagt immer so schön, das Geld liegt in der Nische. Das heißt, eure Nische ist eigentlich eure Regionalität.
Das würde ich schon sagen. Wir sind zwar auch überregional unterwegs, schon bei einigen Mandanten, die aber auch hieraus dann gewachsen sind. Oder auch, wenn wir zum Beispiel Kollegen dazu bekommen haben, auch im Partnerkreis, die dann in einem, einem größeren Umfeld auch noch kamen. Da hat sich schon einiges entwickelt. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir nur hier die Mandanten haben, aber es hat, ja, denke ich, schon damit zu tun, dass man versucht, auch nah an den Fällen dran zu bleiben und dass man auch eine persönliche Geschichte aufbaut und nicht nur einen Beleg hin und her schieben.
Dennoch gewisse Zielkunden, also sagt, wir wollen Mandanten aus einer bestimmten Branche haben oder ein bestimmtes Fachgebiet, oder ist das bei euch nicht so wichtig, weil ihr generalistisch aufgestellt seid?
Gut, wir haben das Glück, dass wir auch im Hause eigene Anwälte zum Beispiel haben. Die betreuen die können einiges im juristischen Bereich dazu abdecken. Somit können wir schon ein vollumfassendes Konzept von der Lohnbuchhaltung über die Finanzbuchhaltung abbilden. Wir haben sogar eine eigene Transaktionsabteilung, die sich nur mit diesen Themen auseinandersetzt. Auch Englisch oder deutsche Sprache decken wir ab. Ich finde immer, es muss halt zueinander passen. Also ich sitze auch vorne mit in unserem Engagement-Prozess, haben wir ihn genannt, wenn eben eine Mandatsanfrage reinkommt. Und ich kann dir jetzt nicht mal genau die Kriterien nennen, wonach wir sagen, es passt jetzt oder es passt nicht. Das hat oftmals auch mit Kapazitäten an den entsprechenden Stellen zu tun. Ob es jetzt miteinander funktioniert, weil mir ist lieber, ich sage einem Mandanten, pass mal auf, es funktioniert jetzt nicht, anstelle ihn anzunehmen und nachher zu enttäuschen, weil er merkt, die haben eigentlich gar keine Zeit und das wird nur ja, rudimentär abgearbeitet.
Ich muss nochmal auf die Anwälte zurückkommen, finde ich mal ein spannendes Thema. Ihr habt ja 150 Mitarbeiter, wie viele Anwälte habt ihr ungefähr?
Oh, das ist jetzt schwer zu schätzen. Ich würde aus dem Bauch raus sagen 7, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, die verzeihen es mir dann hoffentlich.
Das ist schon gut.
Ja, und auch da haben wir Spezialisierungen. Also wir sind sehr fokussiert in den Bereichen unterwegs. Wir sind, natürlich mache ich auch noch klassisches Jahresabschlussgeschäft. Mein Herz gehört nach wie vor den Startups, das ist so. Und dem Mittelstand, da komme ich her. Ich bin keiner, der die Transaktionsgeschichten macht, aber dafür ja die Umsatzsteuer und habe das Glück, da eben auch wurde genau der Posten für die Umsatzsteuer frei bei 8P, als ich hier hinschrieb. Und ich bin der primäre Ansprechpartner, wenn unsere Mandanten da Fälle haben. Das heißt, wir haben einen festen Mandatsverantwortlichen, dem ist der Fall zugeordnet. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, eine Umsatzsteuerspezialfrage, die kommt dann zu mir. Wenn es darum geht, jetzt für mich zum Beispiel, die jetzt Transaktionen nicht großartig betreut oder Umwandlungssteuer ist auch überhaupt nicht meine Welt, weiß ich genau, aber wen ich anrufen kann und kann halt für den Mandanten direkt einen Kontakt herstellen zu einem Experten, der eben genau diesen Bereich dann betreut.
Das ist natürlich schon ein großer Wettbewerbsvorteil, den ihr da habt.
Das glaube ich auch und ich glaube aber, der geht sogar über die Grenzen hinweg. Jetzt nehmen wir mich mit der Umsatzsteuer. Es hört ja oft nicht an der Grenze auf. Und ich bin auch so ehrlich und sage den Mandanten, hey, ich habe zwar einige Sachen, die ich aus dem EU-Steuerrecht von verschiedenen Ländern weiß, weil ich damit Erfahrung gemacht habe, aber ich bin Experte im deutschen Steuerrecht. Und wenn es gerade um knifflige Situationen geht, wo man nicht weiß, wie es jetzt in einem anderen Land steuerlich zu behandeln ist, empfehle ich auch oftmals, Kollegen vor Ort mit reinzunehmen. Und da haben wir sind BDO-Alliance-Partner, da können wir zum Beispiel auf unser BDO-Netzwerk zurückgreifen. Genauso hat das auch mit dem Prüfungsbereich damit zu tun. Auch den decken wir ab, können wir auch über das Netzwerk eben entsprechende Partner ansprechen. Und ich bin auch ein Riesenfan davon, nicht nur über die festen Netzwerke, sondern auch über kleinere. Und wenn es über LinkedIn ist oder auch über Kontakte, die man geknüpft hat, auch heute noch mit meiner Kanzlei, wo ich gelernt habe, mein damaliger Mentor, der hat mein Leben und meine Ausrichtung fundamental geprägt und eben neben der Umsatzsteuer, Prozess und Digitalisierung bei mir geweckt. Er ist heute immer noch einer von denen, mit denen ich ein-, zweimal die Woche telefoniere, mich über Spezialsachen austausche. Er ist sehr, sehr fit, was eben IT-Konstrukte angeht, Prüfungen angeht, hat da mittlerweile sein Steckenpferd und wir rufen uns auch gegenseitig an, wenn wir ähnliche Fälle haben und denken, der andere wäre dafür besser geeignet. Ich finde halt, man muss über die Grenzen hinwegdenken. Derzeit gibt der Markt es her, dass es genug Fälle für alle gibt und warum soll man nicht zusammenarbeiten?
Ja, genau so ist das. Ich mache mal den Schwenk zum Thema Fortbildung. Bietet ihr auch interne Fortbildung für eure Mitarbeiter an oder nutzt ihr da, wie viele kleinere Kanzleien das halt machen, Steuerberaterverband oder andere Anbieter?
Nein, wir haben einen eigenen Erfahrungsaustausch, nennen wir das. Wir haben sonst immer nur einmal im Monat eine interne Steueraustausch genannt. Wir haben einen Partner, kommt auch aus der Finanzverwaltung, absoluter Guru, was Urteile und Verständnisse dafür angibt, der schickt einmal die Woche die wichtigsten Urteile für alle rum. Das nennen wir Steuerinfo. Und ich und ein Kollege von mir, wir produzieren seit knapp 2 Jahren die sogenannte Steuerinfo Next, wo wir eher auf technische Entwicklungen und Digitalisierungsthemen eingehen. Zum Beispiel, was hat sich bei der DATEV geändert? Welche Tools muss man heute kennen? Auch was gibt es Neues bei ChatGPT? Wo regen wir mal an, sich mit zu beschäftigen? Wo gibt es interessante Arbeitshilfen? Wo ist ein interessantes neues Video von Andreas Hausmann gepostet worden für den FIBO-Prozess? Und diese Themen bündeln wir jetzt für die Leute, die es nicht so haben, dass sie mit dem Lesen die Inhalte aufnehmen können, weil jeder ist ja auch anders. Der eine ist ein auditiver Mensch, der andere ein lesender Mensch. Machen wir einmal im Monat einen Erfahrungsaustausch, wo jeder Mitarbeiter erstens angehalten ist, gerne Themen für vorzuschlagen, auch Fälle zu präsentieren. Wir haben am Anfang den Part, dass wir über Inhalte von Urteilen reden, also über die reguläre Steuerinfo. Und im zweiten Part stellen wir vor, was es in der Steuerinfo Next zuletzt gegeben hat, welche technischen Neuerungen, kleinen Prozesse wir gerne den Leuten nochmal nahelegen wollen oder wo wir gemerkt haben, dass Rückfragen bestehen. Und den Spielraum nutzen wir auch in Zukunft, um gerade unsere Prozessveränderungen vorzustellen. Wir sind jetzt vor einem halben Jahr mit ProCheck gestartet. Und das war für die Mitarbeiter auch erstmal neu, sich daran zu gewöhnen. Unsere Prozesse werden ja langsam dokumentiert. Es gibt jetzt Checklisten dafür. Was heißt das? Heißt das, ich werde kontrolliert? Wie hilft mir das? Und auch dieses Wissen versuchen wir da wiederum durch den menschlichen Austausch in die Breite zu bekommen.
Okay, super spannend. Ich nenne das jetzt mal Newsletter. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Begriff benutze.
Ist so.
Newsletter, der ist aber dann nur für die Mitarbeiter intern oder geht das dann auch an Mandanten oder auch an Externe, die ihr dazu einladet?
Nein, der ist nur für die Mitarbeiter intern. Für Externe, wir haben einen relativ großen Bereich, zum Beispiel bei der Gemeinnützigkeit, etwas recht Seltenes, wo meine Kollegen, die sich damit beschäftigen, auch wirklich hervorgehoben haben. Also ich bewundere es. Ich habe mit der Umsatzsteuer oftmals da zu tun. Es ist tatsächlich eine absolut eigene Welt für sich. Und da gibt es zum Beispiel Vereinsbriefe, die auch an die Mandanten rumgeschickt werden, die machen, die ja, den Inhalt gestalten wir schon mit. Aber bekommen auch von externer Zufluss drüber, weil alles alleine bekommt man eben nicht immer hin. Und genau das Gleiche machen wir auch, dass wir eine Mandanteninfo an die Mandanten rausbringen. Wir versuchen auch gezielt, und ich bin gespannt, wie sich da vor allem die Technik entwickeln wird, dass man vielleicht bald noch gezielter Vorschläge bekommt, hey, welches Urteil passt denn zu wem? Welche Information ist für wen wichtig? Weil klar, ich habe nicht alle Mandanten im Blick, die wir in der Kanzlei haben. Ich weiß bei mir, okay, in dem Pulk ist jetzt eine Umsatzsteuerneuigkeit, die könnte für die interessant sein. Die schicken wir denen dann weiter. Oder wir bieten auch an, für die Mandanten, wenn es gewollt ist, aber eher gerade so on demand, dass wir eigene Vorträge mal halten zu gewissen Themen. Ich habe es zum Beispiel bei der Umsatzsteuer schon öfter gemacht. Und gerade im Vereinsbereich treten wir da auch auf und informieren über Neuerungen im Umsatzsteuerrecht, Vereinsrecht oder Gemeinnützigkeitsrecht.
Ladet ihr die Mandanten dann eher in euer neues Bürogebäude ein? Ich meine, bietet sich an oder ist das dann doch eher online, weil es ein bisschen flexibler ist?
In letzter Zeit war es eher online, also zumindest mein Part mit der Umsatzsteuer. Aber der letzte, was ich eben angesprochen habe, im Gemeinnützigkeitsbereich, das ist wirklich in Präsenz. Dann jedoch, weil die Zuhörerschaft etwas größer ist, das würde auch bei uns hier den Rahmen gerade sprengen. Vor Ort, wenn zum Beispiel Vereinstagungen an der Stelle sind oder halt größere Tagungen von Mandanten, die einberufen worden sind, dann machen wir das so schon gemeinsam.
Also wir überlegen auch immer, vor Ort hat man natürlich, ja, man hat immer einen riesen Aufwand. Ne? Meistens macht man jetzt ein Catering, Getränke und so weiter. Das ist ja immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, auch hat man begrenzte Plätze. Auf der anderen Seite hast du dann dieses persönliche Networking, also den Austausch, der ist immer super. Und ja, online ist manchmal ein bisschen unverbindlich, aber dafür ist es halt viel einfacher. Wir überlegen auch mal, was ist besser.
Es ist super schwierig. Also auch wenn man überlegt, ich finde es auch schwer, wenn man online einen Vortrag hält und man sieht keine Kamera an. Wo man gar nicht weiß, hören die jetzt zu? Ist überhaupt noch einer da? Haben vielleicht gar keinen Ton? Da finde ich auch das Persönliche oftmals einfacher. Ich verstehe aber auch, dass sich mittlerweile Kollegen da so ein bisschen ja auch verschützen, weil natürlich, wenn man es persönlich macht, wird auch die Zuhörerschaft eher dazu angehalten, direkte Fragen zu stellen. Ich habe den Eindruck zumindest, dass es im Online-Bereich nicht so ist, obwohl man da schön anonym ist und die besten Fragen stellen könnte, aber es wird nicht in dem Bereich so sehr, in meinen Augen zumindest, genutzt. Ich habe früher auch mit meinem alten Arbeitgeber, die hatten Vorträge bei der IHK gehalten, so Themen, wobei ich finde, da muss man auch damit umgehen, wie geht man, wenn man Kapazitätsmangel gerade hat, man sagt, man nimmt nicht mehr viele Mandate auf, man präsentiert sich aber in der Öffentlichkeit, muss man natürlich auch schauen, wie geht man mit diesen Themen um, wenn man auf einmal sagt, hey, gefällt mir super, was ihr habt, ich habe da mal so ein paar Themen, was macht man damit?
Ja, spannend. Also ich will ein bisschen zusammenfassen. Das heißt, wir hatten ja heute ein bisschen das Thema mitgenommen, einfach mal machen. Also es war auch eine Steuerberatung, man nicht immer alles so zu tun hat, 20% zu planen und richtig zu machen. Aber man braucht auch eine gute Fehlerkultur, dass auch wenn man sagt, da sind mal Fehler, dass man gut kommuniziert und die Fehler dann löst. Kann ich das so richtig wiedergeben?
Auf jeden Fall. Und gerade das einfach mal machen bezieht sich primär bei uns auf die Prozessentwicklung. Auch da, wir haben versucht, direkt den 110%-Prozess zu finden, der zu uns passt. Und dann kam nach der Theorie die Praxis. Und auf einmal merken wir, dass manche Dinge, die wir uns total toll vorgestellt haben, überhaupt nicht funktionierten. Es tauchten auf einmal ja noch interne, kleinere Prozesse untereinander auf, die überhaupt nicht berücksichtigt waren. Und da gehört auch ein gewisser Mut zu, den musste ich aufbringen, den musste die Geschäftsleitung aufbringen, den mussten auch die Mitarbeiter aufbringen, einfach es mal zu machen und es mal anders zu versuchen. Weil oftmals kommt ja dieses schöne Argument, das haben wir aber doch schon immer so gemacht.
Ja, ja, das ist immer schwierig. Vor allem, wenn es ja mehrere Kanzleien sind, die machen es all drei anders.
Genau das noch dabei. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie gerade mit Niederlassungen sich doch einzelne Varianten bilden, wo vorher, als wir zusammenfanden, dachte die Geschäftsleitung, wir machen das doch alle gleich. Dann habe ich 3-4 Mitarbeiter bestellt aus den verschiedenen Bereichen. Und die haben mir erzählt, wie sie mit dem Jahresabschluss umgehen. Oder auch mit einer Buchhaltung. Und auf einmal war, okay, wir sollten vielleicht doch uns nochmal abstimmen und vor allem, wie teilen wir das Wissen untereinander, weil der eine macht den Aspekt vielleicht gerade passender für die Kanzlei als der andere und wie kriegen wir das zusammen? Und wir haben dafür tatsächlich Teams gebildet, aus der Kanzlei raus. Ich weiß, man kann sich auch extern Unterstützung holen. Wir haben nur gedacht, nein, wir wollen es von den Leuten selber haben, weil wir haben so ein tolles Wissen hier. Also haben wir aus den verschiedenen Bereichen schon ein bisschen mit drauf geguckt, hey, wer kommt woher, und die Leute in Gruppen eingeteilt, die sich dann Gedanken machen könnten, wie könnte man den jeweiligen Prozess, die hatten immer nur eine Aufgabe, jetzt Jahresabschluss, betriebliche Steuern oder Finanzbuchhaltung zum Beispiel, wie kann man dieses verschiedene Wissen zusammenbringen? Erstmal der Austausch, wie macht ihr es? Wir haben erstmal immer eine Ist-Analyse gemacht, da kamen die tollsten Wimmelbilder raus, das war immer ganz interessant, was da so, wie viele verschiedene Stränge hat. Ja, und dann den Sollprozess daraus zu definieren. Also das war auch oftmals schwierig. Gehen wir jetzt nach A, gehen wir jetzt nach B? Geschäftsleitung mit involviert natürlich am Ende, wenn es dann auch Kostenfragen sind oder fundamentale Sachen, schicken wir jetzt alles nur noch digital raus? Auch eine riesige Frage. Und die Herausforderung liegt da drin, dass man selbst immer einen Kompromiss finden muss. Ich habe die Sache organisatorisch begleiten dürfen, dass alle so ein bisschen vom Layout in die gleiche Richtung gehen, dass eine ähnliche Aufbau der Prozesse sich entwickelt, dass die einzelnen Sachen, wenn der eine zum Beispiel noch Zeiterfassungsgrundsätze mit drin hat, dass der andere das auch mitbekommt. Und man muss trotzdem schauen, wenn man eine Stabsstelle ist und ein neutraler Betrachter, dass man auch neutral bleibt. Dass man, wenn man gefragt wird, die Antworten gibt, aber den Prozess nicht aktiv zu sehr mitgestaltet, wie man ihn selber gerne hätte.
Die Gefahr ist, ich bleibe mal bei dem Ausdruck von oben herab, die Gefahr ist immer, dass man so als Stabsstelle oder als Chef die Emotionen nicht so ganz mitbekommt. Für einen selbst ist es vielleicht eher was Objektives, wo man sagt, das ist jetzt ein Thema von ganz vielen, was heute entscheidet, und man sieht halt nicht, dass das für den Mitarbeiter ein sehr emotionaler Moment ist, dieses Thema.
Deswegen ist es mir auch so wichtig, mit den Leuten zu tun zu haben und da mitzubekommen. Also ich war vorher auch Part einer Niederlassung, da haben wir schon sehr viel machen können. Ich hatte auch das Glück, direkt die richtigen Leute, die Lust hatten, Dinge zu verändern, Dinge zu hinterfragen, an der Seite zu haben. Man merkte aber, hey, um das jetzt im großen Stil zu machen, erst hat man gesagt, guck dir auch mal die anderen Sachen in der Gesamtkanzlei an, merkte aber, das machte keinen Sinn, wenn ich in der Niederlassung sitze. Und somit hat man mich auch, bevor wir jetzt alle umgezogen sind, schon in die Hauptniederlassung geholt, wo die meisten Leute sitzen. Und ich muss sagen, das war der absolut richtige Schritt, weil dadurch habe ich erst die Nöte ganz anders mitbekommen. Und es geschafft auch, dass die Leute zu mir kommen, ihre Themen erzählen und zu verstehen, was steckt denn dahinter.
Daniela, ich danke dir vielmals, dass du bei uns warst. Unsere Zeit ist leider für heute um. Ich fand, es war ein super interessantes Gespräch. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.